Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Clara Hoheisel am Mikrofon. Herzlich willkommen. Carsharing verspricht viele Vorteile, niedrige Kosten und eine deutlich bessere Umweltbilanz. Carsharing könnte die Art, wie wir uns fortbewegen, grundlegend verändern. Aber noch längst nicht alle Gebiete in Deutschland sind auf Carsharing eingestellt. Darum geht's gleich. Immer mehr Katzen kommen in die Tierheime und Tierschutzheime. Die Einrichtungen sind überfüllt und müssen Tiere ablehnen. Auch darum geht es heute. Und wir berichten über digitalisierte Geninformationen aus DNA-Material. Und im Selbermacht-Tipp sagen wir Ihnen, wie Sie veganen Brotaufstrich ganz einfach selber herstellen können. Ein eigenes Auto kann teuer werden und steht auch oft nur rum, was weder gut für den Geldbeutel ist, noch sonderlich ökologisch. Eine Lösung, zumindest in vielen größeren Städten, Carsharing. Kein eigenes Auto, stattdessen flexibel eins leihen, wenn man es braucht. In mehr als 1000 Städten und Gemeinden steht dieser Service zur Verfügung. Aber die Branche steht unter Druck. Schon vor der Pandemie war Carsharing für viele Anbieter kaum profitabel. Mit Corona brachen die Umsätze weiter ein. Auf der Jahrestagung des Bundesverbands Carsharing ging es gestern darum, wie das Angebot flächendeckend ausgebaut werden kann. Kurz vor Beginn der Tagung habe ich mit Miriam Karodi gesprochen. Sie ist Vorständin des Verbands. Als erstes habe ich sie gefragt, wie Carsharing für Investoren attraktiver werden könnte.
Ich bin ja im Vorstand des Bundesverbands Carsharing und der Bundesverband Carsharing besteht seit 30 Jahren und eben auf Basis von Carsharing-Anbietern, die seit 30 Jahren wirtschaftlich Carsharing betreiben, sonst gäbe es sie ja nicht mehr. Ich glaube, dass Carsharing aufgrund der relativ geringen Margen für Investoren, die meinen, sie wollen große Gewinne machen, grundsätzlich nicht das Richtige ist und auch nie das Richtige sein wird. Aber Carsharing wirtschaftlich betreiben kann man, das beweisen hunderte von Carsharing-Anbietern in Deutschland seit 30 Jahren.
Gibt es denn Europamodelle, die besonders viel Gewinn abwerfen?
Also meines Wissens gibt es in Europa, also es gibt kein Land, auf das aus anderen Ländern neidischer geschaut wird als auf Deutschland, was die Carsharing-Flächenabdeckung angeht. Und meines Wissens gibt es gar keine Anbieter, die mit Carsharing wirklich Profit machen. Also Profit im kapitalistischen Sinne. Es gibt viele Carsharing-Anbieter in Deutschland vor allem, die wirtschaftlich sehr stabil funktionieren, regelmäßig kleine Gewinne machen und damit den weiteren Ausbau finanzieren. Aber wirklich profitabel im Sinne von Millionengewinne, wie sie sich Investoren mit kapitalistischer Ausrichtung wünschen, kenne ich nicht.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass in Deutschland Carsharing sehr flächendeckend vorhanden ist. Welche Schritte sind denn aber noch nötig, um Carsharing noch flächendeckender auszubauen?
Für uns aus Anbietersicht und auch als Verband, der die Anbieter vertritt, wäre im Prinzip der Ausbau des ÖPNV der flächendeckende und gleichzeitig sogenannte Push-Maßnahmen, die den privaten Autobesitz unattraktiver machen. Wir stellen fest, dass Carsharing überall gut funktioniert, wo man alle Wege des Alltags gut ohne Auto machen kann. Also starker ÖPNV, starke sonstige Infrastruktur, starke Ortskerne, in denen man alle Erledigungen machen kann, die man so im täglichen Bedarf hat, kurze Wege zur Schule, zur Arbeit. Dort funktioniert Carsharing sehr gut. Überall, wo Menschen auf private Autos angewiesen sind, weil sie täglich mehrere Fahrten mit dem privaten Auto machen müssen, funktioniert Carsharing natürlich überhaupt nicht und ist auch ehrlicherweise im Moment nicht benötigt, weil 49 Millionen Autos in Deutschland bei 81 Millionen EinwohnerInnen ist irgendwie klar, alle hinteren Sitze sind noch frei, wir haben sowieso viel zu viele Autos.
Gibt es denn Studien dazu, inwiefern die Nutzer und Nutzerinnen von Carsharing häufiger den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, also Bus und Bahn stärken durch die Carsharing-Angebote?
Ja, also dazu gibt es ganz viele Studien, auch schon seit 30 Jahren, weil Carsharing auch seit 30 Jahren mehr oder weniger gezwungen wird, immer wieder nachzuweisen, dass es wirklich etwas Sinnvolles ist. Und in all diesen Studien ist belegt, dass zum einen Carsharing-Nutzer tatsächlich private Autos abschaffen, wenn sie auf ein verlässliches stationsbasiertes Angebot zurückgreifen können. Da haben wir verschiedene Substitutionswirkungen gemessen in den letzten 30 Jahren. Die liegen alle irgendwo zwischen 4 und in hochverdichteten Gebieten 20 Autos, private, die ersetzt werden durch ein Carsharing-Auto. Und das Mobilitätsverhalten derjenigen, die Carsharing nutzen, ändert sich eben auch. Die fahren verstärkt mit dem ÖPNV, dem Fahrrad und gehen auch mal zu Fuß. Und nutzen das Auto eben nur noch anlassbezogen dafür, wofür es wirklich Sinn macht. Hm. Was auch total logisch ist, weil man, wenn man ein privates Auto kauft, hat man ja die große Investition am Anfang. Und die rechtfertigt sich eigentlich nur noch, wenn man das Auto sehr häufig nutzt. Und deswegen nutzt man es auch für alle Wege, ohne sich vorher irgendwie darüber klar zu werden, ist es überhaupt das Adäquate, gäbe es nicht was anderes, was schneller oder eben bequemer wäre. Oder vielleicht auch einfach ökologisch sinnvoller.
Lässt sich das irgendwie quantifizieren, wie nachhaltig Carsharing im Vergleich zu einem eigenen Auto ist?
Das lässt sich quantifizieren, wie viele private Pkw ein Carsharing-Auto ersetzt. Da haben wir jetzt gerade neuere Erkenntnisse, sind auch veröffentlicht im Factsheet vom Bundesverband, das auf deren Website zu finden ist. Das geht in den aktuellsten Erhebungen so zwischen 8 und 16 Autos, je nachdem, in welcher Stadt man guckt. Bremen ist im Moment Spitzenreiter mit 16 privaten Fahrzeugen, die von einem Carsharing-Auto ersetzt werden. Und das kann man sich ja dann auch ganz plastisch vorstellen, wenn man eine Straße runterguckt und sich vorstellt, immer statt 16 Autos würde nur eins dastehen. Das wäre schon ein erheblicher Nutzen.
Baden-Württemberg gilt ja so ein bisschen als Vorzeigeprojekt, was Carsharing-Systeme angeht. Was könnten denn andere Bundesländer von Baden-Württemberg lernen?
Ja, im Moment warten wir ja als Verband sehr gespannt darauf, was wir heute als Carsharing-Strategie des Landes vorgestellt bekommen von der Staatssekretärin. Wir wissen auch schon ein bisschen, dass da verschiedene Unternehmen verschiedene Gutachten auch erstellt haben und das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet haben. Und allein dieser systematische Blick auf die Frage, was hilft Carsharing voranzubringen, was müsste man machen, welche konkreten Maßnahmen sind nötig, um das auszubauen, allein das ist im Moment deutschlandweit schon einmalig. Also da ist Baden-Württemberg viel weiter. Und wir schauen mal und hoffen jetzt, dass sich daraus auch konkrete Fördermaßnahmen ableiten. Während Corona gab es in Baden-Württemberg ein Förderprogramm, das im Wesentlichen versucht hat, die Flächenabdeckung beizubehalten, indem die peripheren Standorte unterstützt werden finanziell. Und das hat vielen Carsharing-Anbietern tatsächlich sozusagen die Breite des Angebots gerettet. Das war auch vorbildlich und einzigartig in Deutschland.
Sagt Miriam Karoli, Vorständin im Bundesverband Carsharing. Wir entschuldigen uns für die schlechte Telefonqualität. Katzen. Niedlich, verschmust, als Haustier, aber ein wachsendes Problem auf den deutschen Straßen. Immer mehr von ihnen leben verwahrlost und krank, geplagt von Parasiten. Für die Tierheime ist das ein Belastungsproblem. 97% der örtlichen Tierschutzheime sind am Limit. Viele müssen Aufnahmestopps verhängen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes aus dem September. Ich habe Lea Schmitz, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes, gefragt, warum werden es denn immer mehr Katzen?
Ja, wir beobachten gerade, dass wirklich viele Katzenhalter ihre Tiere loswerden wollen. Täglich rufen Menschen in den Tierheimen an, auch bei uns beim Deutschen Tierschutzbund, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Katze, die überfordert sind, die einfach nicht mehr die Kosten tragen wollen. Und das führt natürlich zu einer Überlastung in den Tierheimen. Und zum anderen ist es so, dass viele Katzen, obwohl sie nach draußen dürfen, nicht kastriert sind und die verpaaren sich dann untereinander, bekommen Nachwuchs, der nicht erwünscht ist, verpaaren sich auch mit den Millionen Straßenkatzen, die wir ohnehin schon in Deutschland haben, die kein Zuhause haben. Und das führt auch da eben zu einem Anstieg der Tiere und eben auch zu einer Herausforderung für die Tierheime und Tierschutzvereine.
Inwieweit spielt es denn auch eine Rolle, dass die Tierarzt- und die Futterkosten für die Katzen gestiegen sind?
Ja, die allgemeinen Kostensteigerungen und auch die Erhöhung der Tierarztkosten spielen da sicherlich mit rein. Viele Menschen sind vielleicht nicht mehr bereit, diese Kosten zu zahlen. Gerade wenn ein Tier dann alt ist, erkrankt und hohe Tierarztkosten anfallen. Viele können das vielleicht auch nicht mehr bezahlen. Und dann ist es wirklich gerade so, dass ja die Tiere entweder abgegeben werden oder sogar ausgesetzt werden. Also das ist schon mehr geworden in den letzten Monaten und Jahren.
Und wie wirkt sich das jetzt auf die Tierschutzvereine aus, dass so viele Katzen ankommen?
Die Tierschutzvereine sind gerade was die Katzen anbelangt, wirklich am Limit. Viele können keine neuen Tiere mehr aufnehmen, weil sie einfach voll sind und müssen dann eben auch Katzen in Not ablehnen. Also müssen den Besitzern sagen, wir können ihre Katze leider nicht übernehmen, obwohl sie das natürlich gerne würden und den Tieren auch helfen würden. Und das ist natürlich ja eine Sache, wo wir sagen müssen, da ist wirklich der praktische Tierschutz zusammengebrochen. Also man kann nicht mehr für die Tiere einstehen, die eigentlich Hilfe benötigen.
Inwieweit könnte dann eine Änderung des Tierschutzgesetzes helfen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken?
Ja, das Tierschutzgesetz wird ja gerade novelliert, ist gerade im Deutschen Bundestag und es wäre eine ja wirklich große und historische Chance, mehr für den Tierschutz in Deutschland zu tun und gerade auch im Katzenschutz. Es wäre eigentlich ein leichtes, eine bundesweite Kastrationspflicht für Freigängerkatzen in dieses Tierschutzgesetz mit aufzunehmen. Das ist was, was wir auch gerade ganz massiv fordern und noch versuchen. Leider ist es so, dass die Politik oftmals die Notwendigkeit nicht sieht, das Leid der Katzen auch weiter ignoriert, manchmal sogar dieses ganze Thema belächelt wird. Und das ist aus unserer Sicht natürlich ein Unding. Also wir sehen tagtäglich, wie die Vereine überfordert sind, wie die Katzen leiden unter Krankheiten, Mangelernährung, also was die Straßenkatzen angeht. beobachten, was mit Katzen passiert, die nicht mehr gewollt sind. Und deshalb ist da unbedingt geboten, zu handeln und das Tierschutzgesetz anzupassen.
Sie haben gerade schon die politischen Dimensionen angesprochen, aber welche Verantwortung haben denn auch Katzenhalter und Katzenhalterinnen?
Ja, Katzenhalter haben natürlich auch eine große Verantwortung. Man sollte dafür Sorge tragen, dass, wenn die Katze nach draußen darf, sie sich eben nicht mit anderen Katzen verpaaren kann, weil wir einfach sehen, das Leid der Straßenkatzen ist einfach enorm. Und jede Katze, die nicht kastriert ist, trägt quasi dazu bei, indem eben Nachwuchs auf der Straße zur Welt kommt, indem Katzen ausgesetzt werden. Und deshalb sollte jeder, der eine Katze oder einen Kater hält, das Tier auch kastrieren lassen. Also so verantwortungsbewusst sollte man sein. Leider wissen wir, dass 12-13%, glaube ich, ihr Tier nicht kastrieren lassen, die da einfach die Notwendigkeit nicht sehen. Und ja, man muss einfach appellieren an die Menschen, dass man eben auch eine Verantwortung trägt, nicht nur für das eigene Tier, sondern auch für den Nachwuchs, der dann eventuell gezeugt wird, für die Tiere, die dann auf der Straße leben müssen.
Was könnten denn die langfristigen Auswirkungen sein, wenn die Tierschutzvereine weiterhin so überlastet sind?
Wir spüren ja jetzt schon, dass Katzen abgewiesen werden müssen, dass man nicht mehr jede Katze, die in Not ist, irgendwie aufnehmen und um die man sich kümmern kann. Und das kann natürlich zukünftig noch verstärkt dazu führen, dass Menschen, die ihr Tier aber loswerden wollen, das Tier dann aussetzen. Was wir auch schon ja mitbekommen haben, sind wirklich ganz grausame Fälle, also kleine Kätzchen, die im Altkleidercontainer entsorgt werden oder wirklich irgendwo ausgesetzt werden, wo sie noch nicht mal eine Chance haben, gefunden zu werden. Und das ist wirklich ganz schlimm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir in einem Land leben, wo der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz steht. Also da müsste wirklich was passieren.
Sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.
Frieden mit der Natur. Eine Serie zur Weltnaturkonferenz COP16 in Cali.
Erbgut legt fest, welche Eigenschaften Pflanzen und Tiere haben. Und für die Industrie ist es enorm wertvoll. Mithilfe von Schnipseln lassen sich künftig zum Beispiel neue Arzneimittel entwickeln. Aber sollen Biotechnologiekonzerne sie umsonst bekommen? Zu dieser Frage gab es schon vor der Weltnaturkonferenz COP16 in Cali viel Streit. Jule Reimer mit den Einzelheiten im letzten Beitrag unserer Reihe über Biodiversität.
Wenn sich Unternehmen unerlaubt an Samen von Pflanzen und Tieren aus einem anderen Land bedienen, um damit Geld zu verdienen, betreiben sie Biopiraterie. Denn laut internationalem Recht gilt:
Wenn ein Unternehmen, sagen wir aus Deutschland, die genetischen Ressourcen von, sagen wir, Indien brauchen möchte, dann muss die einen Vertrag machen mit Indien. Da muss sie sich einig werden darüber, was die Bedingungen sind, um das zu nutzen und wie der Vorteil ausgeglichen wird.
Erklärt Simon De Gelo, Experte für Nutzpflanzen bei der Schweizer Stiftung SwissAid. Festgehalten ist dies seit 2010 im Nagoya-Protokoll der UN-Konvention zum Schutz der Artenvielfalt, vereinbart als sogenanntes ABS-System. A steht Englisch für Access, wie Zugang, B und S für Benefit Sharing, also Vorteile und Erlöse teilen. Nur, heutzutage müssen Biopiraten kein lebendes genetisches Material mehr über Grenzen schmuggeln. Es reicht, die DNA als digitalisierte genetische Sequenz aus den Datenbanken der Welt abzugreifen. Das sei wichtig für alle Forscher in der Welt, sagt Jörg Overmann, Direktor des Leibniz-Instituts DSMZ, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, um
Bioressourcen, aber auch digitale Sequenzinformationen gerade auszutauschen. Und das geht nur über den freien Zugang.
Bei der Weltnaturkonferenz 2022 in Montreal hatten sich die Vertragsparteien mühsam auf einen Fonds geeinigt, aus dem Geld an Länder fließen soll, die ihre digitalisierten Geninformationen allen zugänglich machen. In Cali wird nun um das Wie gerungen. Viele Entwicklungsländer, vor allem die Artenreichen, stoßen sich an ungenauen Definitionen im vorgeschlagenen Vertragstext, berichtet Simon De Gelo.
Auf Englisch redet man von Free Access, aber heißt jetzt freier Zugang, heißt das auch Gratiszugang? Das kann es ja nicht sein, weil dann wird kein finanzieller Vorteil mehr ausgeglichen.
Nitin Ramakrishnan ist Jurist für internationales Völkerrecht beim Third World Network, einer der wichtigsten Lobbyorganisationen des globalen Südens. Er fordert:
So they have conditions. Alle Datenbanken haben Nutzungsbedingungen. Warum können Sie in diese nicht eine mehr aufnehmen? Nämlich, wenn Sie mit den hinterlegten Geninformationen Gewinne machen, teilen Sie diese fair und angemessen, beziehungsweise so, wie es international festgelegt wurde.
Sorgen macht Ramakrishnan auch eine bislang ungenügende Definition, was als öffentliche Datenbank zu betrachten sei.
Wenn Sie in einem internationalen Rechtsdokument den Ausdruck öffentliche Datenbanken verwenden, dann müssen Sie definieren, was er meint. Wenn eine Datenbank öffentlichen Zugang gewährt, aber einem privaten Eigentümer oder einer privaten Stiftung gehört, gilt das dann auch als öffentliche Datenbank?
Nitin Ramakrishnan kennt Positivbeispiele wie das Pandemie-Grippe-Vorbeugeprogramm der Weltgesundheitsorganisation, das zuverlässig freien Zugang und Informationsaustausch gewährt. Aber die meisten Datenbanken für Gensequenzinformationen sitzen im reichen Norden der Welt. Die Corona-Pandemie, der Umgang mit Patenten auf Impfungen und Tests, all das hat Misstrauen vertieft. Der Jurist fragt sich auch, ob und wie die Verwendung der Geninformation überhaupt nachverfolgt wird. Bei der wichtigsten einschlägigen Datenbank INSDC, die von Institutionen der USA, der EU und Japans betrieben wird, könne sich jeder anonym nach Belieben digitale Gensequenzinformationen herunterladen.
Es scheint, als würde ein anonymer Zugriff gefördert, ohne dass auch nur ansatzweise geklärt wäre, wer die Person ist und wofür dieses wertvolle Gut verwendet wird.
Ramakrishnan schlägt deshalb vor, das diskutierte System aus öffentlichen Datenbanken und dem multilateralen Fonds durch ein zweites zu ergänzen. Wenn es sich um digitalisierte Geninformationen von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen handele, die nur in diesem einen Land vorkommen, sollte der Herkunftsstaat über nationale Datenbanken kontrollieren können, wer Zugriff erhält. Zu teuer, zu kompliziert, entgegnet der Mikrobiologe Jörg Overmann. Beim Nagoya-Austauschsystem für lebende Pflanzen und Tieren, das nur von Staat zu Staat funktioniert, müsse man manchmal ein Jahr lang auf einen einzigen Stempel warten. Für Mikroorganismen sei sowas gar nicht machbar, weil die nur gebündelt neue Forschungsergebnisse liefern könnten.
Sie müssen sich vorstellen, es kommt ein Nutzer und der Nutzer lädt jetzt 100 oder 1000 Sequenzen runter aus zig verschiedenen Ländern. Welchen Anteil hat die einzelne Sequenz aus einem bestimmten Land an diesem Erkenntnisgewinn? Wie wollen Sie das bewerten?
Auch herkömmliche Züchter greifen auf den riesigen Genpool der Natur zurück, wenn Pflanzensorten oder Nutzrassen von Seuchen erfasst werden und Missernten drohen. Dem Schweizer Konzern Syngenta gelang es, bestehende Peperoni-Sorten mit einer wilden Peperoni aus Jamaika zu kreuzen, die gegenüber der schädlichen weißen Fliege resistent ist. 2013 erteilte das Europäische Patentamt dem Unternehmen dafür ein Patent auf alle Pflanzen mit dieser Eigenschaft. Simon De Gello beschreibt die Folgen.
Wenn sonst jemand damit züchten möchte, ob in Jamaika oder in Europa oder sonst wo, dann braucht er die Erlaubnis auf die neue Sorte, die er damit gemacht hat, von Syngenta, und er muss Lizenzgebühren zahlen.
Zwar dürfen seit 2020 in Europa Eigenschaften aus Wildpflanzen nicht mehr patentiert werden. Da dies jedoch nicht rückwirkend angewendet werden kann, hält Syngenta das Patent noch bis 2033. Mikrobiologe Overmann argumentiert, Mikroorganismen machten bis zu 3/4 der begehrten digitalisierten Geninformationen aus und könnten sich binnen kurzer Zeit um die ganze Welt bewegen. Schon bei lebenden Nutzpflanzen sei die Herkunft oft schwer einzugrenzen, gibt Simon De Gello von SwissAid zu.
Wenn man eine Kartoffel hat, die man gerne nutzen möchte, eine spezifische Sorte, ist schwierig zu entscheiden, muss man jetzt irgendwie an Peru bezahlen, die die Kartoffeln ursprünglich domestiziert haben, muss man irgendwie nach Irland bezahlen, die sie irgendwie dann nach Europa gebracht haben und da lange kultiviert haben, oder muss man irgendwie an das Land zahlen, wo jetzt diese spezifische Sorte herkommt.
Ein Vorschlag für Kali lautet deshalb, die wichtigsten Nutznießer der Biodiversität sollten grundsätzlich einen gewissen Betrag ihres Umsatzes oder Gewinns in den multilateralen Fonds einspeisen. Namentlich genannt werden die Pharma, die Kosmetik sowie die Nahrungsergänzungsmittelindustrie.
Jule Reimer berichtete. Und eine kurze Meldung. Im Süden Frankreichs haben extreme Niederschläge zu Überschwemmungen und Sachschäden geführt. Etwa 1000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Dutzende wurden per Hubschrauber aus den überfluteten Gegenden ausgeflogen.
Deutschlandfunk.
Selbermachtipp.
Ich kaufe öfters vegetarische oder vegane Alternativen. So geben es 39% der Befragten an im diesjährigen Ernährungsreport der Bundesregierung. Das sind 10% mehr als vor 4 Jahren. An erster Stelle steht für die meisten der Geschmack. Danach die Gesundheit. Pflanzlich, lecker und dazu auch noch gesund, das sind auch die veganen Brotaufstriche, die Sabine Krüger in einem Kochkurs selber gemacht hat.
Also ich bin seit ungefähr 17 Jahren Vegetarier. Und in den letzten Jahren habe ich auch versucht, auf Käse zu verzichten. Und dann kommt man automatisch zu den veganen Brotaufstrichen. Und da mir persönlich nicht gefällt, was in diesen gekauften teilweise drin ist, habe ich angefangen, selber zu machen.
Sagt Veronika Neumann. Sie ist in der Transition Town Initiative Neuss aktiv, in der BürgerInnen ihre Stadt nachhaltiger machen wollen. Dazu leitet sie Kurse an der Volkshochschule. Ihr Thema heute? Pflanzliche Brotaufstriche. Unter den 6 TeilnehmerInnen ist eine weitere Vegetarierin. Die anderen 5 sind FlexitarierInnen, wie Dagmar Jankunas.
Ich esse im Grunde genommen alles, habe nur den Fleischverbrauch eingeschränkt. Dass ich halt eben meistens nur einmal die Woche ein Fleischprodukt mache und ansonsten einmal die Woche Fisch und den Rest quer durchs Gemüsebeet.
Petra Karbach-Paar, auch Flexitarierin, ergänzt.
Im Zuge dessen, dass vegetarisch halt jetzt mehr kommt, gibt es natürlich auch tolle Rezepte.
Aber diesmal ist es ja vegan.
Ja, das ist ja egal. Ich habe ja keine Berührungsängste.
Das gilt für alle, sonst wären sie nicht hier. Aber offensichtlich geht vielen vegetarisch noch leichter über die Lippen als vegan. Michaela Grundhoff ist da schon routinierter.
Es ist immer schön, Alternativen im Repertoire zu haben, wenn man auch vegane Gäste hat. Ich finde es schade, wenn ein Veganer irgendwo hinkommt und nichts zu essen bekommt.
Die ganzen Zutaten sind hier. Auf die Plätze, fertig, los.
Die beiden Dreiergruppen machen jeweils 3 Aufstriche. Gemüse, Linsen und eine vegane Leberwurst-Alternative. Um die kümmert sich Sonja Vossen.
Dazu habe ich 175 Gramm Räuchertofu, 250 Gramm gekochte Kidneybohnen, 3 Mini-Zwiebeln, 1 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel frische gehackte Petersilie, 2 Esslöffel getrockneter Majoran, Salz und Pfeffer zum Abschmecken.
Die Rezepturen sind jeweils extrem einfach.
So, jetzt habe ich die Zwiebeln mit dem Majoran angedünstet und die Paste, die kommt jetzt zum Mixen zu dem Tofu und den Kidneybohnen, Salz und Pfeffer, Petersilie und dann wird das püriert und dann sollte die Leberwurst fertig sein.
Ich finde, es riecht jetzt schon nach Leberwurst. Darf ich mal riechen, ob das an Zwiebeln und Majoran liegt? Oh ja.
Ja, das passt auf jeden Fall zum Geschmack von der Leberwurst, das stimmt.
Jetzt weiß ich endlich, was an der veganen Leberwurst so nach Leberwurst schmeckt. Nebenan brät Petra Karbach-Paar Gemüse in der Pfanne an für den Gemüseaufstrich.
Porree, Zucchini, Paprika, eine Möhre und noch ein bisschen Zwiebel.
Sieht schon mal schön bunt und lecker aus, finde ich. Der Linsenaufstrich dauert am längsten, weil die Linsen eine halbe Stunde lang kochen müssen. Aber dann geht's Schlag auf Schlag und an allen Kochstellen brummen die Pürierstäbe. Sonja Vossen und Petra Karbach-Paar probieren die vegane Leberwurst-Alternative.
Die ist klasse.
Schmeckt echt lecker.
Nach Leberwurst?
Nach Leberwurst, ja.
Für Sonja Vossen wird das nur noch getoppt von der selbstgemachten veganen Schoko-Dattelcreme, die Veronika Neumann mitgebracht hat.
Schmeckt super. Sehr schokoladig, nicht so süß, eher in die Richtung zart-bitter, aber toll.
Veronika Neumann ist vor allem wichtig, dass in ihrer Schokocreme kein Palmöl drin ist und auch kein Zucker. Die Süße kommt von den getrockneten Datteln. Zudem hat sie noch einen sehr leckeren Wildkräuteraufstrich dabei, für den sie in ihrem Garten geerntet hat.
Gundermann, Giersch, Brennnessel, Kapuzinerkresse.
Die Blätter oder die Blüten?
Die Blätter. Ich habe von allem nur die Blätter genommen.
Praktisch sind die pflanzlichen Brotaufstriche auch zur Resteverwertung.
Wenn man irgendwas an Gemüse zu Hause hat und das muss weg, da kann man einfach einen Aufstrich von machen. Man kann die übrigens auch einfrieren, das schadet denen auch nicht.
Und wenn man sie nicht einfriert, wie lange sind sie dann im Kühlschrank haltbar?
Eine Woche ungefähr.
Lecker waren übrigens alle Aufstriche. Macht Lust auf mehr Veganes.
Mit dem Selbermachtipp von Sabine Krüger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Clara Hoheisel sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Barbara Schmidt-Matern geht es unter anderem um das Asyl- und Sicherheitspaket des Bundestags.